es irgendwann noch cool gefunden und habe auch mitgemacht. Und es hat dann angefangen, als Dank von der Verschonung des 30-jährigen Krieges, seitdem wird es jährlich durchgeführt. Und jetzt seit 1848 ist dann auch die Verfassung gekommen. Und, aber seit fast 400 Jahren gibt es den Aufruf zum Danken, zum Bußtun und zum Beten. Was für ein Privileg, dürfen wir in einem Land wohnen, wo das staatlich verankert ist, dass wir danken, Bußtun und beten. Natürlich, heutzutage wird er nicht mehr ganz so gefeiert wie früher, wo das so eine richtig wichtige Feiertag war, wie alle, wie Weihnachten oder Ostern. Heutzutage würden gerne einige Menschen abschaffen, wo er so doch ein bisschen zu christlich ist. Aber solange er noch da ist, möchte ich eine Predigt halten, die zu diesem Tag passt. Und die Predigt auch entsprechend anfangen. Und wie würde es besser passen, am Dank, Buß und Betttag, als mit einem Gebet anzufangen? So möchte ich mit uns beten. Ja, treuer Vater, dir sei Lob, Dank und Ehre dafür, dass wir in der Schweiz immer noch diesen Viertag haben dürfen. Und heute Morgen zusammen genauer dürfen Text anschauen, der dazu passt. Red du heute Morgen, Herr. Du tust die Herzen auf für das, was du jedem Einzelnen sagen willst. Bitte hilf uns, uns ganz auf dein Wort auszurichten. Dann nimm du alle störenden Gedanken und Sorgen weg. Amen. Und so möchte ich jetzt den Predigtext lesen aus Gottes Wort, Psalm 103, 1-5. Und wenn es euch bekannt vorkommt, dann merkt ihr, den Text haben wir gerade vorher haben wir vorher gesungen, in einer sehr spannenden Version. Und jetzt noch ein bisschen ruhigere. Und es nämlich von mir vorträgt, auch nicht gesanglich. Genau, Psalm 103, Verse 1-5. Von David: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ja, und an diesem Tag ist es eigentlich auch ziemlich einfach, der Predigt zu folgen, weil es sind eigentlich immer die gleichen drei Punkte, die erzählt werden. Dank, Buß und Beten. Und so möchte ich da nichts Spezielles anfangen und in dieser Tradition bleiben und auch diesen drei Punkten nachgehen, die ich auch in diesem Text hier sehr gut in dieser Reihenfolge auch gerade gefunden habe. Also es passt wunderbar. Und eigentlich passt dieser Tag so, ey, schau, das ist eine coole Art zum Beten. Zuerst zu Dank, zurückschauen, was Gott für dich gemacht hat, dann die Buße, was habe ich in meinem Leben falsch gemacht und dann noch zu beten, die Bitte, das Bittgebet oder die anderen einfach mit Gott reden. Wieso? Dann kommt zuerst Gott. Was hat Gott gemacht? Es zeigt, wie fest es Gott uns liebt. Denn wie sündig bin ich eigentlich? Ich brauche die Buße und am Schluss noch meine Gebet. Weil häufig, das sehe ich auch gerade bei mir selber und auch vielen anderen Leuten, wenn ich mit ihnen über das Gebet rede, was häufig vergessen geht, ist Gottes Taten. Und was viel zu gross ist, sind das, was ich brauche. Also meine Bitte, Herr, hilf doch mir, mach mir, tu mir, einfach mir. Und ich glaube, der Dank, Buß und Betttag zeigt uns ganz gut, als erstes richten wir uns auf Gott aus. Als erstes schauen wir an, was hat Gott für uns gemacht? Und dann kann man eigentlich gar nicht anders, als zu danken. Und auch der David sagt hier am Anfang: Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jetzt kann man sagen, Lobe und Danke ist doch nicht ganz das Gleiche. Hat zwar etwas Ähnliches, aber wieso sagt David sich selber, lobe den Herrn? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da schwingt so eine Dankbarkeit durchaus mit. Und so kann man auch hier an diesen zwei Versen sehr gut schauen. Wieso hat der David Grund gehabt zum Danken? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann die ganze Auflistung, die ich vorhin schon vorgelesen habe, die dann nachher noch Punkt für Punkt kommt und der ganz restliche Vers, der ein bisschen zu lang ist, um ihn ganz anzuschauen, ganz restlich Psalm, könnt ihr sehr gerne mal nachlesen. Das ist einfach Grund, um Gott dankbar zu sein, den David hatte. Und früher war der Sonntag, zumindest für mich, kein Grund zur Dankbarkeit. Stefan lacht, für ihn glaube ich auch nicht. Wieso? Es hat nämlich eine Tradition in unserer Familie. Wir mussten immer am Betttag, am Nachmittag, eine Velowanderung machen. Der Veloclub Bösingen, dort wo wir aufgewachsen sind, hat jeden Betttag, Nachmittag eine Velowanderung organisiert durch das schöne Freiburger Sensental. Ja, schön ist schon, aber mühsam zum Velofahren. Und ja, darum eigentlich nicht so ein positiver Aspekt, dass der Betttag löst mir nicht grundsätzlich Dankbarkeit aus, aber je länger das jetzt nicht mehr muss Velofahren an diesem Tag, je mehr dass ich merke, was das auch für einen Wert hat, der Tag, desto mehr löst es jetzt auch Dankbarkeit aus. Am Danken kommt ein ganz grosser Wert zu. Nicht nur in diesem Psalm, nicht nur an diesem Sonntag, sondern ganz allgemein in der Bibel. Und sonst, wir werden immer wieder dazu aufgefordert, zurückzuschauen, was hat Gott für uns gemacht. Ich habe vorher schon darauf hingewiesen, dass der ganze Psalm ein einziges Dankesgebet ist. Ein Lobgebet. Und das, obwohl der David, der das geschrieben hat, wie wir alle vielleicht noch aus der Sonntagsschule kennen oder aus der einen oder anderen Predigt, alles andere hatte als ein einfaches Leben. Es ist nicht überliefert, wenn der Text geschrieben worden ist, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es nicht gerade in seiner Jugend war. Und dann wissen wir, er ist verfolgt worden in seiner Jugend von Löwen, von Bären. Später hat er gekämpft gegen Goliath, dann ist er vom König Saul verfolgt worden, aus Neid. Dann hat er immer wieder gegnerische Könige gehabt, die er sich verteidigen musste. Schlussendlich von seinem eigenen Sohn verfolgt worden auf der Flucht. Und der David sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, er hatte einen Grund zum Klagen, was er auch berechtigterweise auch zwei, drei Mal gemacht hat in den Psalmen. Aber immer wieder schwingt der Dank oder überwiegt der Dank von David an Gott für seine guten Taten, für das, dass er ihn immer wieder bewahrt hat, dass er seine Sünden vergeben hat, dass er bei ihm war, bei Tag und Nacht. Er schaut zurück auf seine Geschichte, aber nicht auf das, was er gemacht hat, sondern auf das, was Gott für ihn gemacht hat. Und so können ja wir immer wieder zurückschauen und Gott danken für das, was er in unserem Leben gut getan hat. Oder dir als Gemeinde, was er in eurer Gemeinde gut getan hat. Und ich denke, ich schaue mal in eurer Geschichte nachschauen. Die habt ihr ja wunderbarerweise auf eurer Webseite ein bisschen die groben Punkte veröffentlicht. Seit 36 Jahren gibt es die FEG Thusis. Es ist doch schon mal ein riesiger Grund zum Danken. 36 Jahre lang Bewahrung, 36 Jahre lang, wo Gottesdienste dürfen gefeiert werden, wo Menschen mit Gott dürfen in Kontakt kommen. Und dann zuerst unter der Familie Sokol, die ja nachher auf Bern den umgekehrten Weg gemacht hat, den ich heute gemacht habe. Dann Steig von der Kinder- und Jugendarbeit. Auch das, ein riesiger Grund zum Danken. Darf sie eine Kinder-Jugendarbeit geben? Darf sie eine Sonntagsschule geben, die so wunderbare Lieder darf singen? Dann ein Umzug in das wunderschöne Gebäude da, also sehr praktisch, so ein eigenes Gebäude zu haben. Letztes Jahr, weiss ich noch, oder vorletztes Jahr, der Parkplatzbau, wo der Sponsorenlauf gemacht hat. Die Romilda ist, glaube ich, mitgesäckelt, gell? Ja. Denkt sie, säckelt weniger, darum habe ich ein bisschen mehr gespendet pro Runde. Und sicher noch sehr vieles mehr, wo ich nicht darüber informiert bin, wo dir Gott könnt danken dafür. Und wenn wir also darauf zurückblicken, darauf zurückschauen, auf vielleicht 36 Jahre Gottes Bewahrung, wie kann man da anders als zuerst mal sagen, Halleluja, Gott sei Dank. Und natürlich hat es auch in eurer Geschichte, da bin ich mir sicher, Schwierigkeiten gegeben. Das ist gar keine Frage, das tue ich gar nicht verharmlosen, das ich gar nicht verneinen. Aber ja, der David hat es uns auch gezeigt, in seinen Psalmen, Klagen hat seinen Platz. Man darf zu Gott kommen mit seinen Klagen. Aber wenn man darauf zurückschaut und merkt, wie Gott führt, da überwiegt einfach Dankbarkeit. Klagen hat seinen Platz. Man darf seine Sorgen bei Gott abladen und dann wieder voranschauen und weitergehen. Und Danken hat sonst noch einen schönen Effekt, außer dass man darauf zurückschauen kann, was Gott einem gemacht hat. Wieso? Danken tut man eigentlich, außer man tut es als Höflichkeit, für etwas, was nicht selbstverständlich war. Wenn etwas selbstverständlich wäre, muss man ja nicht Danke sagen. Und das in der Beziehung zu Gott zeigt uns, wenn wir darauf zurückschauen, wenn wir merken, was Gott für uns gemacht hat, das ist eigentlich nicht selbstverständlich, was Gott für uns tut. Und das führt in eine gewisse Demut da rein. Und auf das werde ich noch einige Mal darauf zurückkommen. Gebet hat sehr viel mit Demut zu tun. Und die Dankbarkeit zeigt uns, wir sind es eigentlich, oder wenn man darauf zurückschaut, auf die Sachen, wo nachher eine Dankbarkeit daraus entsteht, zeigt es uns, wir haben es eigentlich nicht verdient, was Gott für uns tut. Und das macht demütig. Ja, Gott sei Dank ist sehr schnell gesagt und wird, glaube ich, auch sehr zu viel gebraucht heutzutage von Leuten, die das gar nicht so wirklich meinen, was sie sagen. Aber wirklich gemeint ist es eben schon etwas anderes. Wenn wir jetzt ehrlich danken, dann kommen wir Gott ein Stückchen näher. Dann können wir uns Gott ein Stückchen näher nahen. Und im Jakobusbrief steht, wenn wir uns Gott nahen, naht sich Gott zu uns. Lasst uns also immer wieder, gerade an diesem Sonntag, in den kommenden Wochen vielleicht auch, und in der nächsten Zeit in Erinnerung rufen, was hat Gott in deinem Leben persönlich oder als Gemeinde oder als Familie in letzter Zeit oder in den vergangenen Jahren gut getan? Lasst uns seine Taten nicht vergessen und dankbar sein. Das ist das Erste, was uns diesen Tag heute dazu aufrufen soll. Der eidgenössische Danktag. Und dann kommt das Zweite, der Bußtag. Und etwas, gerade die Buße, die in Freikirchen eher verpönt ist. Man darf kaum mehr sagen, tu Buße und bekehr dich. Weil sonst heisst es ist ja viel zu direkt. Das hat man früher gesagt, vor 100 Jahren. Dann hat es noch gezogen. Heutzutage darf man das fast nicht mehr sagen. Und doch, der Sonntag ruft uns dazu auf, tut Buße. Und wieso ist das verloren gegangen? Ich glaube, die Schuldbewusstheit in unserer Gesellschaft ist in den letzten Jahren verloren gegangen. Und ich finde das sehr schade. Wenn man heutzutage mit den Leuten in meinem Alter oder ein bisschen darüber redet, die glauben nicht mehr, dass sie sich mal vor Gott müssen rechtfertigen müssen. Und darum haben sie auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie Buße benötigen. Die Buße ist weg. Die Leute denken nicht mehr, dass sie Vergebung nötig haben. Dabei ist das doch der Zentralpunkt von unserem Glauben. Wer sich selber und anderen nicht vergeben kann, wird eines Tages kaputt gehen. Und wer selber nicht kann Vergebung erlangen von Gott, umso mehr, eins in der Ewigkeit. Wie schön ist es doch zu wissen, dass Gott treu ist und uns immer wieder vergibt, wenn wir ernsthaft Buße tun. Und der David nennt das genau als ersten Punkt als Grund zum Danken im Vers 3. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Weiter im Vers 10 oder Vers 8 auch noch, tut er es ausführen, was er damit genau meint. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und wir haben es vorher gehört, praktisch gesehen und auch gesungen, wie das ist, wenn ein Kind zu seinem Vater rennen kann und sich der Vater über das Kind erbarmen kann. Und das einzige Problem, das jetzt da noch ist, ist das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat im Vater unser. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so präsent hat, aber Jesus sagt, wir sollen beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das zeigt uns eigentlich, Gnade, die wir von Gott bekommen, sollen wir eins zu eins auch so weitergeben an unseren Menschen. Und genau das ist ja eigentlich das Schwierige. Und genau hier kommt wieder die Demut ins Spiel, die ich vorher schon erwähnt habe. Wieso? Weil wenn wir anderen Menschen nicht vergeben können, dann kommt es meistens oder eigentlich fast immer davon, dass wir uns selber nicht eingestehen können, dass wir genauso schlecht sind wie die anderen Menschen. Und dann kommen so Sätze wie, ja, ich könnte dir schon vergeben, aber nicht für das, was du gemacht hast. Es ist so schlecht, das würde ich nie machen. Oder auch, ich kann ja alles vergeben, aber das nicht. Oder auch, ich würde ja vergeben, aber es tut ihm oder ihr ja nicht mal leid, dass er das gemacht hat. Er hat mich verletzt und es tut ihm nicht mal leid, er hat es nicht mal gemerkt. Und so tun wir uns eigentlich über die anderen Menschen erheben, wo wir sagen, weil wir meinen, wo wir das Gefühl haben, wir sind besser. Und dann schauen wir mal zurück, was Gott für uns gemacht hat, was Gott uns hat schon müssen vergeben müssen. Und dann merken wir, eigentlich sind wir kein Deut besser als die anderen Personen. Wenn wir ehrlich sind zu uns, dann sind wir genauso zu bösem fähig wie alle anderen Menschen auch. Auch die, die uns auf die Schlimmsten verletzt haben, die uns das Herz vielleicht gebrochen haben, wo man kaum vergeben kann, wenn wir ehrlich sind mit uns, merken wir sind eigentlich nicht besser. Wenn wir wieder mal ehrlich in den Spiegel schauen und denken, was hat Gott mir alles schon müssen vergeben, dann wird man demütig. Und dann erkennt man, ja, ich habe Gott so nötig. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass Gott mir vergibt. Man merkt wieder, dass Gott in seiner grossen Liebe und Gnade alles gegeben hat für uns, dass wir seine Kinder sein können. Und dann fällt das Vergeben auch wieder einfach von den anderen Menschen. Wieso? Wir erkennen, wir sind genau gleich schlecht wie sie. Es hätte uns genauso auch passieren können, was sie gemacht haben. Und dann merkt man, eigentlich verdienen sie auch Vergebung von uns. Es ist nie einfach, wenn man demütigt wird von Gott. Und es ist, glaube ich, eines der gefährlichsten Gebete, die man sprechen kann. Gott, mach mich demütig. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn man demütig wird. Und noch zu dem, was ich vorher gesagt habe, ich würde ja vergeben, wenn es ihm oder ihr würde leid tun, zeigt uns auch Jesus, dass es anders geht. Jesus sagt am Kreuz, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und kein einziger von diesen Leuten, die das gemacht haben, hat auch nur ein bisschen leid da. Die haben sich gefreut darüber, was sie da haben. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen. Er hat nicht nur denen vergeben, die ihn darum gebetet haben. Aber vielleicht geht es dir so wie mir und anderen vergeben, das fällt dir eigentlich noch relativ leicht. Das machst du noch gerne, oder? Du bist ja ein guter Mensch. Aber wenn es nachher darum geht, sich selber zu vergeben, für das, was man gemacht hat, dann wird es schon spürlich schwieriger. Selbst wenn man weiss, wie es im Hebräerbrief steht, dass Gott den Menschen alle Sünden vergibt und nicht mehr daran denkt. Er tut es willentlich vergessen. Jetzt stell dir das mal vor. Der allwissend, allmächtige Gott beschließt, dass er etwas nicht mehr weiss, wo er dich so fest liebt. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, um da nachzukommen mit den Gedanken, wenn man so mit Allwissenheit zu tun hat. Der Allwissende Gott beschränkt sich in seiner Allwissenheit, in dem, dass er nicht mehr an deine Sünden denkt, wenn du Buße da hast. Eigentlich unglaublich. Und doch denken wir immer wieder daran, und es kommt immer wieder ein schlechtes Gewissen und es ist immer wieder ein Problem, sich selber zu vergeben. Und ich glaube, auch da hat die Bibel eine ganz einfache, aber sehr, sehr schmerzhafte und demütigende Antwort. Im Jakobus 5,16 steht, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Hui. Das tönt schon fast nach Beichte. Und Beichte in Freikirche zu erwähnen, das ist schon etwas, glaube ich, sehr Mutiges, was ich da mache. Weil schließlich ist das ja so das typische Katholiken-Klischee. Ja, die gehen zur Beichte, die haben es nötig. Wir brauchen das nicht. Wir haben ja unsere persönliche Beziehung zu Gott. Wir können sie direkt bei ihm abladen. Und doch, eigentlich glaube ich, dass auch bei uns in der Freikirche Beichte bei gewissen Leuten nicht das Schlechteste wäre. Gerade wenn man Mühe hat, damit sich selber zu vergeben. Und wieso? Ich halte mich da zum Beispiel an Luther oder an Bonhoeffer, wo das auch sehr beide starke Empfehlungen gemacht hat zur Buße. Und der Bonhoeffer hat da ein sehr gutes Zitat gemacht. Er hat gesagt, oder geschrieben in seinem Buch «Gemeinsames Leben», «Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders.» Was hat er damit gemeint? Wenn wir bei uns Sünden bekennen und sagen, Vater, vergib mir, sagt uns niemand zu, deine Sünden sind dir vergeben. Sondern da müssen wir selber drauf kommen. Aber wenn wir jemanden haben in der Seelsorge, wo wir sagen können, schau, da habe ich wieder Blödsinn gemacht, da bin ich wieder Gott schuldig geworden, da habe ich wieder einen Mist gemacht. Und dann sagt er, und los, Gott hat es gehört, Gott hat dir deine Sünden vergeben. Und er vergrabt sie oder versenkt sie im tiefsten Meer. Du kannst nicht mehr zu holen. Deine Sünden sind dir vergeben. Und selbst wenn man das nicht glauben kann, wenn man sich selber fast nicht vergeben kann, irgendein ist auch so mein Glaube, wird es besser. Warum? Mit jedem Gehören kommst du ein Schritt näher. Irgendwann kommt es nur vom Kopf ins Herz ab. Irgendwann macht es einen schwierigen Rutsch. Wenn man immer wieder hört, deine Sünden sind dir vergeben. Der Christus im Wort vom anderen oder vom Bruder ist stärker als der Christus in meinem Herzen. Beichte hat aber noch einen anderen positiven Aspekt. Es gibt kaum etwas Demütigenderes. Wenn man jemandem anderen muss sagen, was mir alles falsch gemacht hat. Ui, das demütigt. Das lässt einen klein werden vor dieser anderen Person. Und wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man demütig wird, dann fällt es so einfacher, den anderen zu vergeben. Oder Gott oder für das Danken, was er gemacht hat für einen. Und andererseits befreit es auch vor Heuchlertum. Und häufig, wenn ich in eine Gemeinde reingehe, oder dann lege ich mich schön an, so wie heute am Morgen, dann schaue ich beim Gebet schön runter, mit dem Kopf, die Hände gefaltet, die Augen zu. Wieso? Dass die Leute meinen, ich bin ein guter Christ. Ich habe es begriffen. Ich kann es. Ich weiss nicht, vielleicht geht es euch ein bisschen ähnlich ab und zu so, dass ihr auch das Gefühl habt, eigentlich möchte ich, dass die Leute von mir denken, ich bin ein guter Christ. Aber wenn wir wieder mal ganz ehrlich sind mit uns, ja, ihr ahnt schon, wir sind Sünder. Wir können das gar nicht. Ich bin kein guter Christ. Ich bin ein ganzer Christ. Aber ich bin Sünder, ich mache immer wieder Fehler. Und ich bin immer wieder froh, kann mir Gott vergeben. Wenn wir also jemanden haben, wo wir uns so müssen öffnen, so müssen auftun und sagen, schau, was ich alles schon falsch gemacht habe, dann weiss zumindest eine Person von mir, was ich alles schon falsch gemacht habe. Und dann befreit es wenigstens ein Stück weit vor dem Heuchlertum. Versteht mich bitte nicht falsch, die eigenen Sünden sind immer noch Privatsache. Also wir müssen jetzt auch nicht erwarten, dass ich jetzt reinen Tisch machen hier. Und ich erwarte auch nicht, dass irgendjemand das von euch macht. Sünden sind immer noch Privatsache. Man muss die nicht vor der ganzen Gemeinde bekennen. Und man sollte sich jemanden für die Beichte aussuchen, die vertrauenswürdig ist. Wo man weiss, wenn ich das dieser Person erzähle, dann gibt es genau drei Personen, die es nachher wissen. Ich, er oder sie und Gott. Und sonst niemand. Das ist nachher vergeben, vergraben, vergessen. Zum Beispiel eben, ein Pastor, ein Seelsorger, der ist sogar verpflichtet dazu. Der darf vom Gesetzes wegen schon nicht irgendetwas erzählen. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für jemanden, dem man 100% sollte vertrauen können. Ja, also ich möchte nicht sagen, ihr müsst beichten oder ihr müsst jemanden haben, der eure Sünden alle erzählt. Aber wenn ihr euch nicht vergeben könnt, wenn ihr merkt, ihr habt Mühe in diesem Punkt, dann bitte ich euch, probiert es doch mal aus. Vielleicht hilft es auch euch. Wenn so Glaubenshelden wie am Martin Luther oder Dietrich Bonhoeffer geholfen hat, wo alles aufgegeben haben für Jesus, wie viel mehr können es dann auch mir helfen, wo noch nicht, so ein Glaubensheld ist, auch eher nicht. Und wenn ich jetzt zum dritten Punkt komme, merke ich auch da, Buße ist elementar, für das Gebet im Allgemeinen oder auch gerade das Bittgebet. Mehrfach in der Bibel geschrieben steht, dass Gott das Gebet vom Gerechten gern hat und er hört. Und gerecht sein vor Gott schließt Buße ein, mindestens einmal in deinem Leben. Und so ist Buße eigentlich eine Voraussetzung und eine wunderbare Brücke auch vom Danken zum Gebet. Und ich möchte hier besonders das Bittgebet anschauen, wo das doch eines von diesen Gebeten ist, wo man am häufigsten spricht. Klar, Danken und Buße ist auch ein Gebet. Aber ich möchte es im dritten Punkt wirklich vor allem das Bittgebet anschauen. Und ihr fragt euch vielleicht, wo steht jetzt das Bittgebet im Text? Und ich habe es gefunden im Vers 5. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Hä? Was hat das jetzt mit dem Bitten zu tun? Ich glaube, das erste Mal sind es zwei Sachen, wo sich darum zu bitten lohnt. Also ich wäre gern wieder jung wie ein Adler. Ja, sage ich jetzt mit meinen, sage jetzt nicht wie alt, 23. Ja, wenn wir fliegen können, wäre doch wunderbar. Oder wenn man wieder fröhlich ist, unser Mund darf wieder fröhlich sein. Und der Adler hat das Privileg, er kann fliegen. Das habt ihr euch schon gedacht wahrscheinlich. Was ist jetzt das grosse Privileg dran? Er sieht es aus der Vogelperspektive. Und vieles, was aus meiner irdischen Perspektive nicht Sinn macht, was ich nicht verstehen kann, wo ich nur Berge sehe, fliegt er drüber und sieht das wunderschöne Tal nach dem Berg. Also auch etwas, was er sehen kann, was ich noch nicht sehen kann. Er sieht es so ein bisschen aus der halbhimmlischen Perspektive, könnte man sagen. Und so sehe ich auch das Bittgebet als ein Berg, wo sich das Überqueren lohnt, wo nachher etwas Schönes kommt. Wo wenn Gott manchmal auch wartet mit seiner Antwort oder die Bitte nicht gerade erfüllt, wird es häufig sehr schwer im Leben. Oder man hat das Gefühl, Gott, wieso machst du das? Gott, wieso antwortest du nicht? Gott, wieso? Und ich glaube, an einem Adler, oder an diesem Beispiel vom Adler sehen wir auch, vielleicht sollten wir mal Perspektiven wechseln. Vielleicht sollten wir mal das Ganze aus Gottes Perspektive anschauen. Vielleicht gibt es gute Gründe, wieso dass man noch warten muss. Vielleicht gibt es gute Gründe, wieso dass er uns ein Bitte nicht erfüllt. Und dann heisst es ja, der deinen Mund fröhlich macht. Was hat jetzt das noch mit dem Bitten zu tun? Weil nach dem Bitten, wir können uns sicher sein, auch wenn wir müssen warten, Gott antwortet spätestens rechtzeitig. Das ist Glauben. Glauben heisst, laut Hebräerbrief, Vertrauen auf etwas, das man noch nicht sieht. So ist der Glaube auch stärker als Hoffnung. Weil Glaube ist Vertrauen darauf. Ich vertraue darauf, dass Gott macht. Ich vertraue darauf, dass Gott handelt mir zum Besten. Ich hoffe nicht nur darauf, ich vertraue darauf. Ich gehe davon aus, dass es so wird kommen. Ich bin gewiss. Und so hat Jesus so gesagt, bittet und so wird euch gegeben. Und wie passt es zusammen mit dem Bild vom Berg, wo wir meinen, wir sehen nicht weiter, wir sehen nur die Schwierigkeit und Gott antwortet nicht. Und Jesus, der uns sagt, bittet und so wird euch gegeben. Lügt Jesus hier etwa? Verspricht er uns etwas, was er gar nicht einhalten kann? Wenn wir in Matthäus 7, 8 nachher weiterlesen, also 7, 7 ist bittet und so wird euch gegeben, im gleichen Abschnitt in der Bergpredigt redet Jesus davon, dass ein Mensch, ein menschlicher Vater, seinem Sohn nichts Schlechtes gibt, wenn er ihn um etwas Gutes bittet. Und dann sagt er, wie viel mehr wird Gott, unser Vater, uns nichts Schlechtes geben, wenn wir ihn um etwas Gutes bitten. Und jetzt merken wir, vielleicht liegt es an unseren Bitten, dass Jesus unser Gebet nicht erhört. Vielleicht ist das, was wir darum bitten, gar nicht das Richtige für uns. In einem anderen Text sagt Jesus, wenn ihr in meinem Namen betet, wird Gott euch geben. Was bedeutet das? In Jesu Namen beten ist es, so wie wir es vorher gehört haben, im Gebet am Schluss sagen, in Jesu Namen Amen, was nicht schlecht ist. Aber ich glaube, es ist viel mehr als nur ein Text, den man am Ende des Gebets noch hinzufügt. Wir sollten so beten, dass Jesus dahinter stehen kann, was wir beten. Klar, ich sage es gerne noch eins, jedes Anliegen ist es wert, vor Gott gebracht zu werden. Aber nicht jedes Anliegen ist in Jesu Namen. Nicht jedes Anliegen dient uns zum Besten. Nicht jede Bitte, die wir an Gott richten, sollte er uns überhaupt erfüllen, wenn man nachher darauf zurückschaut. Und man ist froh, dass Gott anders geführt hat. Und so ist es auch nicht entscheidend, warum wir bitten, sondern wie wir bitten. Wie meine ich das? Jesus sagt, Gott kennt alle unsere Anliegen schon, bevor wir es aussprechen. Wir können jetzt sagen, unser Gebet braucht es gar nicht. Für was tun wir überhaupt noch bitten? Und es ist eben die Frage, wie tun wir bitten? Weil unser Gebet zeigt unsere Abhängigkeit von Gott. Wir können nichts aus uns selber, wir brauchen Gott. Das bringen wir mit diesem Gebet um alles, was uns beschäftigt, auch zum Ausdruck. Herr, ich habe es nicht im Griff, aber du schon. Und es zeigt auch das Vertrauen. Du wirst es tun, Vater. Und auch hier, ihr merkt es langsam mit der Demut. Das ist eben schon ein sehr entscheidender Punkt im Gebet. Und Demut kommt hier ins Spiel. Gebet braucht, oder Bitte braucht viel Demut. Wir müssen erkennen, dass Gott einen besseren Plan hat für unser Leben, als wir das könnten haben. Er ist Gott und er weiß, was er macht. Aber unsere Anliegen sind ihm nicht egal. Er nimmt sie ernst. Nur die Antwort kann manchmal so ganz anders ausfallen als erwartet. Und das kann frustrieren und bringt mich zum nächsten Punkt, zum Thema Bittgebet. Manchmal sagt Gott, wart noch. Oder lern mal ein bisschen Geduld. Und auch wie das Gebet um Demut, ist das Gebet um Geduld kein einfaches. Ich habe dann ein Vorbild in unserer Gemeinde, die vor 3 Jahren gestorben ist. Sie hat über 40 Jahre bis zu ihrem Tod für ihren Mann gebetet, der nicht gläubig war. Über 40 Jahre dran geblieben und immer wieder gebetet dafür. Und Gott hat Humor. Der Mann hat sich bekehrt an ihrer Beerdigung. Das ist so ein Vorbild für mich. 40 Jahre Gebet und so eine Beantwortung. Und unser Pastor hat nur an der Beerdigung gesehen, als er sich dem Mann bekehrt hat, nur gebetet, Vater, erzähl es ihr. Sie hat 40 Jahre lang dafür gebetet. Es hat mich etwas gelehrt. Wir brauchen nicht aufzugeben. Wir dürfen stürmen bei unserem Vater im Himmel. Ich weiß nicht, wie das bei eurer Kindheit so war, aber wenn ich etwas wollte in meiner Kindheit, dann bin ich zum Papi und zur Mami stürmen. Bis ich es aber komme, oder eben auch nicht. Bis es dann der Stefan bekommt. Nein, aber ich will stürmen, voller Geduld, voller Ausharrung. Ich will das, also muss ich stürmen. Und manchmal will uns Gott auch durch ein Wart noch lehren. Hab Geduld, hab Vertrauen. Ich werde antworten. Spätestens rechtzeitig. Und dabei kennt und nennt die Bibel und 2 verschiedene Arten vom Gebet, die sie explizit empfiehlt. Wo sie auch sagen, da lässt Gott sicher drauf. Die erste Art ist das Gebet im stillen Kämmerli, im stillen kleinen Zimmer. Es braucht nicht Aufmerksamkeit von anderen Menschen, um zu beten. Gott hört jedes Gebet, auch unseren Gedanken, auch im Kämmerli. Und die zweite Art, die ich besonders noch darauf eingehen möchte, ist das Gemeindegebet. Über dem liegt ein ganz besonderer Segen. So sagt Jesus in Matthäus 18, Vers 19 bis 20, wahrlich, ich sage euch auch, wenn 2 unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und wo sind wir mehr in seinem Namen versammelt, als wenn wir gemeinsam für unsere Anliegen beten? Und ich habe gesehen, auch auf eurer Homepage, wo ich einfach ein bisschen stöbern, dass ihr in anderthalb Wochen wieder einen Gebetsabend habt. Ich ermutige euch, tut daran teilzunehmen. Steht einmütig als Gemeinde an diesem Gebetsabend oder auch sonst jeden Sonntagmorgen vor Gott und betet um euer Anliegen. In seinem Namen, in Jesu Namen, darauf liegt ein grosser Segen. Heute ist der eidgenössische Dank, Buß und Betttag. Ein Muster dafür, wie wir beten könnten. Zuerst danken, dann Buß und schlussendlich noch bitten. Und David sagt dazu, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Als allererstes steht der Dank. Was hat Gott dir in der vergangenen Zeit, in den letzten Jahren Gutes getan? Dank dafür, lob ihn dafür. Ja klar, Klagen hat auch seinen Platz. Es ist nicht nur ein Es ist ein steiniger, enger Weg, den wir gehen mit Gott. Es ist nicht eine breite Strasse. Der Platz für das Klagen ist auch bei Gott. Und dann wieder vorne schauen und auch darauf zurückschauen, was hat Gott in dieser schweren Zeit für mich gut getan. Schau doch heute gerade besonders mal zurück auf die letzte Woche. Das bisherige Jahr oder die letzten Jahre und dank Gott dafür, was er dir gut getan hat. Das führt dich näher an sein Herz. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Buß tun befreit. Es befreit dich von deiner Sünde. Es befreit dich oft vor dem Groll. Und dafür sollten wir auch bereit sein, anderen zu vergeben. Schlussendlich ist es eine Frage von der Demut oder von der Selbstreflexion. Merke ich, dass ich eigentlich nicht besser bin als der andere? Und so er Vergebung verdient hat, wenn ich sie verdient habe. Oder eben nicht verdient hat und es ein Gnadengeschenk ist. Und wenn du dir selber nicht kannst vergeben, dann probier es doch mal in der Seelsorge mit jemandem, wo du das Vertrauen hast. Und auch dass immer, und deine Sünden zu bekennen. Einander Sünden zu bekennen, wo dann heisst im Jakobus, und du wirst gesund werden. Das demütigt und hilft uns, dass wir immer wieder hören können, dass Jesus uns vergibt. Und irgendwann, so ist mein Glaube, geht es vom Kopf ins Herz. Weil der Christus im Wort vom Bruder ist stärker als der Christus in meinem eigenen Herz. Buß gehört auch dazu, um gerecht zu werden. Und das Gebet der Gerechten gehört Gott gern. Und so am Schluss, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Am Schluss kommen noch unsere Anliegen. Und manchmal ist es unverständlich, dass Gott nicht direkt darauf reagiert. Aber es ist ein Zeichen vom Vertrauen und vom Glauben, wenn wir gleich überzeugt sind davon, dass Gott wird antworten. Spätestens rechtzeitig, im Glauben dürfen wir beten. Es wird dir geben. Und manchmal muss man Perspektiven vom Adler reinnehmen oder sogar noch eins höher, dass man erkennt, was hat Gott mit mir vor, indem er diese Bitte nicht erhört. Und manchmal will uns Gott einfach Geduld lehren und es zahlt sich schlussendlich aus. Und er erwähnt zwei Arten vom Gebet, das Persönliche im stillen Kämmerli, aber auch das Gemeindegebet, das übrigens nicht nur in anderthalb Wochen am Mittwochabend stattfindet, sondern wir haben es vorher auch zusammen praktiziert, in den Liedern. Wenn wir zusammen Lieder singen, ist es auch ein Gemeindegebet. Wir stehen einig vor Gott und bringen unser Gebet singend ihm bringen. Und so möchte ich jetzt zum Schluss von dieser Predigt auch noch mit uns beten. Treuer Vater, danke für diesen Text. Danke, dass du uns alle unsere Sünden vergisst. Danke, bist du treu und gerecht. Danke, zeigt so gerade den Text und den Tag heute auf, wie es eigentlich richtig wird gehen, Herr. Vergib du uns unsere Schuld. Vergib du das, was wir den anderen oder dir zu leid haben. Hilf du uns, uns selber und am nächsten auch zu vergeben. Und Herr, wir bitten, komm du mit uns, hilf du uns immer wieder, ja, zu sehen, was du uns Gutes da hast. Hilf uns, unsere Anliegen auf dich zu werfen und bei dir zu versorgen. Und wir wissen, du wirst antworten. Danke, bist du bei uns jeden Tag, bis ans Ende dieser Welt. Und danke, dass du alle unsere Gebete hörst. Amen.